das ist oft was, was dann nicht gemacht wird. Also, dass Angehörige das vergessen und vor lauter Caring und Fürsorge ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Das darf nicht passieren, weil dann bricht man irgendwann zusammen, dann ist man gar keine Hilfe mehr für den anderen. Deswegen ist Selbstfürsorge wichtig. Also kümmern Sie sich erst um sich und dann wohlwollend um die anderen.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Ja, herzlich willkommen bei Psyche Today, unserem Blumenburg-Podcast. Ich bin Anke Zimmermann und ich bin heute hier mit Dr. Stefanie Grabhorn, unserer ärztlichen Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Hallo Frau Grabhorn.
Hallo.
Frau Grabhorn, stellen Sie sich doch gerne einfach mal kurz vor.
Also Sie haben ja schon gesagt, was meine Funktion ist bei den Blumenburg Privatkliniken. Also ich bin für alle drei Standorte zuständig, für Selent, das ist ja unser vollstationäres Haus, für die Tageskliniken Hamburg und Frankfurt. Und ja gut, heute sind wir hier in Frankfurt und ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und das ist natürlich eigentlich auch meine Hauptaufgabe, neben ein paar administrativen Dingen, die ich zu erledigen habe, arbeite ich mit Patienten und Patientinnen.
Wunderbar. Und unser heutiges Thema sind ja tatsächlich nicht wirklich Ihre PatientInnen, sondern die Angehörigen der PatientInnen. Vielleicht zuallererst, was sind denn so die klassischen Krankheiten, die Sie hier sehen? Was behandeln Sie am meisten?
Also wir sehen sehr viel Depressionen, aber auch Angsterkrankungen, eigentlich alles, was man in einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik an Diagnosen behandeln würde. Also Depression, Angst, aber wir haben auch Zwangserkrankte, wir haben Leute in akuten Belastungssituationen, wir haben ADHS-Patienten. Also ich könnte jetzt eine ganz lange Liste aufmachen, mal mehr, mal weniger von der einen oder anderen Diagnose, aber eigentlich alles, was die sogenannten F-Diagnosen betrifft.
Und welche Rolle spielen denn dann Angehörige, wenn es darum geht, psychische Erkrankungen zu behandeln?
Die sind natürlich als erstes davon auch betroffen. Also egal, ob das jetzt Angehörige sind im Sinne von Verwandten, Angeheiratete oder auch Kinder. Das ist ja auch oft ein großes Problem, dass auch Kinder mit oder Jugendliche betroffen sind. Und na klar haben die am meisten darunter erstmal zu leiden, wenn es jemandem, den man gern hat, schlecht geht. Und es ist da also ein großer Faktor natürlich einmal, dass die sehr unterstützend helfen können, die Krankheit besser zu bewältigen, aber auch natürlich einer enormen Belastung ausgesetzt sind. Und darüber ist es immer wichtig zu sprechen, was man auch für die Angehörigen tun kann.
Was können denn Angehörige zum Beispiel tun, um nicht überfordert zu werden?
Ja, also es ist natürlich immer ein schwieriger Grad der Abgrenzung. Also man kann ja nicht ganz sich rausziehen und sagen, ich höre da jetzt nicht mehr zu. Man hat ja den anderen Menschen auch gern. Und es kommt sicher auch ein bisschen drauf an, um was für ein Krankheitsbild es sich handelt. Vielleicht können wir da auch nochmal gleich drauf eingehen. Aber es ist halt ein bisschen anders, ob ich jetzt, sagen wir mal, einen depressiven Patienten habe, der mit mir zusammenlebt. Und dem muss ich jetzt irgendwie so ein bisschen zur Verfügung stehen oder möchte denjenigen unterstützen. Oder ob es jemand ist, der an einer schweren Psychose erkrankt ist, also in dem Fall zum Beispiel wahnhaft ist, wahnsinnige Ängste hat, seltsames Verhalten an den Tag legt. Das ist natürlich dann auch schwieriger, im Alltag mit so jemand umzugehen. Oder die nächste Gruppe wären dann Patienten, die meinetwegen suchterkrankt sind, wo man auch nicht genau weiß, soll ich dem jetzt das Suchtmittel wegnehmen? Ne? Soll ich den da einsperren quasi, dem das wegnehmen? Oder soll ich da irgendwie großzügig sein? Soll ich demjenigen noch Geld geben und den unterstützen, dass er seine Sucht weiter betreiben kann? Da gibt's ja so ganz viele verschiedene Fragen, je nachdem, welche Erkrankung es eben betrifft.
Das klingt auf jeden Fall super schwierig, egal in welcher Situation.
Das stimmt, ja.
Gibt es irgendeinen Weg, wie Angehörige frühzeitig erkennen können, dass jemand Hilfe braucht?
Genau, das ist natürlich auch schwierig. Man fängt ja meistens so langsam an. Also die meisten psychischen Erkrankungen starten ja nicht wie auf Knopfdruck. Also plötzlich bin ich total depressiv und unglücklich, sondern das ist ja oft so ein schleichender Prozess. Und nach einer Weile merken doch aber die meisten Angehörigen, das ist jetzt irgendwie nicht mehr normal. Also derjenige ist länger traurig, als das üblicherweise ist oder ist doch öfter belastet oder noch weniger sagen wir mal, zu motivieren, Dinge zu unternehmen. Das wäre jetzt wieder so der Bereich Depression. Oder bei Angsterkrankungen, die macht sich jetzt den ganzen Tag Sorgen. Es könnte irgendwas Schlimmes passieren oder hat vor allen möglichen Dingen Angst oder vor so durchschnittlichen Alltagssituationen. Die werden plötzlich vermieden. Man kann mit demjenigen nicht mehr alles unternehmen, was man möchte. Genau, oder im Bereich eben Psychoseerkrankungen, das Verhalten wird irgendwie seltsamer und die Leute ziehen sich zurück, haben komische Angewohnheiten, seltsame Meinungen oder man merkt, die sind misstrauisch oder hören manchmal in die Welt so hinein, ne? Und unterhören die Sachen, die nicht da sind. So, das kann dann so langsam fortschreiten und ich denke schon, dass man den Mut haben sollte, relativ frühzeitig das dann auch mal anzusprechen bei den Betroffenen. zu fragen, was ist denn da los? Hast du vielleicht mehr Angst oder bist du trauriger oder hast du komische Sachen gesehen oder gehört oder was sind denn deine Gedanken? Und dann eben zu gucken, dass man da frühzeitig sagt, dass man nicht so lange wartet, bis man wirklich der Meinung ist, jetzt ist es ganz schlimm, sondern vielleicht früher schon mal nachfragt, auch bei professioneller Hilfe nachhakt und mal fragt, ist das noch normal oder soll ich jetzt schon mal mit meinem Angehörigen reden, dass er doch mal Hilfe in Anspruch nimmt? Oder sogar die Angehörigen selbst bitten, wenn man der Meinung ist, da ist was nicht okay, geh doch mal und lass dich erstmal nur beraten.
Aber wo würde ich denn dann als Angehöriger hingehen und fragen? Rufe ich dann auch bei einem Psychotherapeuten an? Oder also ich will ja dann eigentlich nicht mich selbst in Behandlung schicken.
Ja, wobei wir teilweise schon auch die Angehörigen mit unterstützend sehen. Aber natürlich, also Fragen kostet nichts, sage ich immer. Ne? Man kann ja überall auch mal anrufen und sagen, ich habe da ein Problem. Kennen Sie da irgendwie einen Ansprechpartner? Aber es gibt schon auch viele Anlaufstellen. Zur Not kann man auch mal bei der Krankenkasse fragen. Gibt es da irgendwie eine Selbsthilfegruppe? Kennen Sie irgendwelche Beratungsstellen? Also bei der eigenen Krankenkasse fragen. Aber es gibt auch tatsächlich Beratungssysteme, zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Und da gibt es beispielsweise den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. Und da ist auf der Website wirklich zu allen größeren Themen der psychischen Erkrankungen ganz, ganz viel geschrieben. Wo kann ich mich hinwenden? Was kann ich machen? Bis hin zu Broschüren, die man lesen kann zu den einzelnen Erkrankungen.
Gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Kommunikationstipps, wenn dann ich an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, ich muss mit meinem Partner, meiner Partnerin, wem auch immer, reden über das Thema, hey, willst du nicht vielleicht doch mal in Therapie? Wie gehe ich das am besten an? Weil das kann ja doch für einige schon ein super heikles Thema sein.
Ja, ich würde es auf jeden Fall natürlich nicht zwischen Tür und Angel machen, so in der größten Stresssituation, sondern dass man sich vielleicht schon dafür auch wirklich Zeit nimmt, sich dann eben unterhält und die Ansprache sollte eben immer wohlwollend sein. Das ist ja immer der Trick, in egal welchen Gesprächen, auch in irgendwelchen geschäftlichen Gesprächen, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt und sagt, du nervst mich ja so, was ist denn hier mit dir los? Ne? Sondern dass man vielleicht eher erstmal positiv anfängt und sagt, wir haben doch eine gute Beziehung und wir mögen uns doch. Ich fühle mich, wichtiger Punkt, in letzter Zeit so und so, wenn du das oder das machst oder ich habe den Eindruck, das könnte so und so sein. Also erstmal nur von der Ich-Perspektive her nicht so vorwürflich daherkommen und einfach einen Eindruck schildern. Es sieht für mich so aus, es kommt mir so vor, es fühlt sich so an. Und hören, was der andere dann dazu sagt, weil dann die Tür offen ist für den anderen, so zu antworten, dass er sagen oder dass sie sagen kann, ja stimmt, also manchmal habe ich auch dieses oder jenes Problem und dass man sich dann langsam vorarbeitet. Die größte Hürde ist es ja dann oft, in das Hilfsangebot einzusteigen. Also ich habe die Erfahrung immer, dass die Angehörigen spätestens dann an die Grenze kommen, wenn es heißt, geh doch mal irgendwo hin und lass dich mal von einem Profi beraten, geh zum Arzt, geh zum Therapeuten, dass dann oft gesagt wird, nee, das brauche ich nicht und dann ist Schluss.
Ja. So Gespräche, das klingt ja aber auch jetzt sehr nach, okay, das ist jemand in meinem Alter oder ein Erwachsener oder vielleicht ein Teenager. Wie ist das vielleicht, wenn es um die eigenen Kinder geht? Wie geht man da vor?
Ja, also jetzt mal, wenn die Kinder betroffen sind, dann hat man ja, solange sie Kinder sind, Gott sei Dank, noch das Glück, dass man noch was tun darf. Also man darf ja dann auch einen Termin vereinbaren und das Kind mitnehmen und dahin bringen sozusagen. Im schlimmsten Falle. Also klar müsste man auch versuchen, dem Kind auf der Kinderebene vorher zu erklären, was man denkt, was los ist und vielleicht so ein bisschen zu sagen, wir gucken mal, ob man dir helfen kann. Aber umgekehrt ist es natürlich viel schwieriger, wenn ich jetzt selber Kind bin und der Erwachsene macht Dinge, die nicht okay sind. Da ist es natürlich unheimlich schwierig, je jünger die betroffenen Kinder sind, da irgendwelche Möglichkeiten zu haben. Da bleibt einem ja fast nur noch das Jugendamt, was man ansprechen kann und wo man dann sagen könnte, ich habe echt Schwierigkeiten, meine Eltern hören nicht zu, die haben da und da jenes Problem oder meine Mutter, mein Vater oder Tante, Onkel, ne? Da mache ich mir Sorgen. Und es gibt ja auch so Sorgentelefone durchaus, wo Kinder anrufen könnten und da auch nochmal fragen, wo kann ich mich hinwenden in der jeweiligen Situation. Ja, da wird aber eher dem Kind dann geholfen,
ja,
als dem betroffenen Erwachsenen, ja.
Und was mache ich, wenn jetzt hier wieder davon ausgehen, dass die andere Person ein Erwachsener ist, wenn da der Punkt gekommen ist, dass eben abgelehnt wird, dass gesagt wird, nee, ich brauche keine Therapie ist, und das Verhalten geht aber trotzdem im Negativen weiter?
Ganz schwieriges Thema, weil wir natürlich in Deutschland, das verstehen auch ganz viele Angehörige nicht, gerade wenn es um extreme Erkrankungen geht, die sich sehr auf den Alltag auswirken, wie beispielsweise eine Psychose oder eine Demenzerkrankung, wo dann jemand wirklich ganz komische Sachen macht und auch schwierig wird im Umgang. Oder ich sage auch mal eine schwere Depression, jemand liegt nur noch im Bett, ne, wäscht sich nicht mehr, zieht sich nicht mehr an, steht nicht mehr auf. Dann ist es immer so, wenn derjenige selbstgefährdend ist oder fremdgefährdend, also er sich selber so vernachlässigt, dass er sich schadet, nicht mehr isst, nicht mehr trinkt, dann hat man eine Handhabe, dann kann man etwas tun. Wenn das aber nicht der Fall ist und man es nur komisch findet, das Verhalten, es nervt und stört, aber es ist nicht bedrohlich, weder für sich selbst noch für andere, haben wir in Deutschland rechtlich gar keine Chance, da irgendwas zu tun. Also das heißt, das kann man nur mit Überzeugungsarbeit dann versuchen, den anderen dazu zu bekommen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da ist die Überzeugungsarbeit Schrittchen für Schrittchen, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen und dann klar irgendwann auch für sich eine Grenze zu ziehen. Weil ein Erwachsener hat auch doch noch die Verantwortung für sich zu sorgen und eine Grenze insofern zu akzeptieren, dass man sich nicht aufopfert für den Kranken. Gerade bei Suchtpatienten oft ein großes Thema, dass man dann anfängt, alles zu machen, um diese Sucht irgendwie zu steuern. Und da gibt's auch gute Hilfsangebote übrigens, so Al-Anon, das sind so Angehörigengruppen für Suchtkranke, die sich dann auch da gegenseitig unterstützen, dass sie eben nicht so sehr da hineingeraten und praktisch mit in die Sucht hineingezogen werden. Also es ist schon wichtig, sich abzugrenzen und sich vielleicht dann wirklich selbst auch Hilfe zu suchen. Einen Psychotherapeuten, der einem auch da ein Gefühl gibt, wo ist ein Punkt, wo ich Nein sagen darf und wo sollte ich vielleicht nochmal unterstützend sein.
Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, das hängt auch sehr von der Erkrankung ab. Aber gibt es so ein paar Sachen, die man auf gar keinen Fall tun sollte als Angehöriger? Also ich kann mir bei Sucht zum Beispiel vorstellen, kein Alkohol einkaufen für die Person. Jetzt mal ganz banal gesagt.
Ja, na klar. Das auf jeden Fall. Aber man sollte auch nicht anfangen, den Alkohol zu verstecken an dieser Stelle. Mhm. Also weil das auch so eine Art, das nennt man dann Co-Abhängigkeit. Das heißt, ich fange an, mit dem anderen so mitzuagieren. Immer wenn er was macht, reagiere ich sofort darauf und versuche dagegen, also ich sag mal, die berühmten Striche auf der Flasche, um zu sehen, wie viel hat derjenige getrunken, den Alkohol verstecken oder wegwerfen und oder hinterherfahren und gucken, geht er jetzt in die Kneipe oder kauft er jetzt oder geht er Glücksspiel, geht er ins Casino oder so. Also wenn man merkt, man richtet sein eigenes Verhalten und sein eigenes Leben komplett auf diese Sucht aus, dann ist auf jeden Fall größte Alarmstufe. Und umgekehrt auch Angstpatienten zum Beispiel, denen alles abnehmen. Also wenn du Angst hast, einkaufen zu gehen, dann mache ich das. Ne? Wenn du Angst hast oder bei Zwangspatienten, wenn du Kontrollzwänge hast, dann fange ich an, für dich mitzukontrollieren, damit wir überhaupt noch aus dem Haus kommen und so. Das sind so, also immer wenn man anfängt, so mitzuagieren und eigentlich das gar nicht möchte, es nur macht, damit der andere endlich aufhört mit seinem komischen Verhalten, das ist auf jeden Fall schlecht. Und es ist schlecht, wenn man natürlich so aggressiv vorgeht und sagt, jetzt hör mal auf, reiß dich mal zusammen und hör mal auf mit dem Quatsch, weil das natürlich eine Krankheit ist. Und niemand kann damit einfach so aufhören. Da braucht man eben Hilfe. Und das dazwischen, ne, das ist eine schwierige Situation.
Das klingt nach einer sehr Gratwanderung, ja, die man da irgendwie machen muss.
Ja, und ich finde, da sollte man sich auch frühzeitig Unterstützung suchen, weil als Betroffene oder Angehörige von Patienten ist man auch sehr belastet. Und das ist durchaus auch eine Belastungssituation, die vielleicht auch Therapie erfordert und Hilfe.
Haben Sie das öfters, dass Sie vielleicht Patienten sehen und dann auch die Angehörigen oder dass die Angehörigen in die Therapie mit involviert werden auf irgendeine Art und Weise?
Ja, das bieten wir immer an. Also klar ist erstmal der Patient oder die Patientin da der Hauptfaktor, um den wir uns kümmern. Aber wir bieten immer an, gerade wenn auch da Familien oder Familiensysteme sogar mit betroffen sind, da einzuladen, die Leute mal zusammenzuhören und eben zu gucken, was ist jetzt wirklich zu Hause auch los. Ist ja oft der Eindruck des anderen auch nochmal ein ganz wertvoller Einblick in die Alltagssituation. Doch, das machen wir gerne regelmäßig und bieten das auch immer an.
Wunderbar. Wenn ich jetzt als Angehöriger sage, okay, das ist alles zu viel und vielleicht mir doch Hilfe suchen möchte beim Psychotherapeuten, ich komme ja dann nicht an und denke mir so, ich habe eine Depression, sondern es ist ja irgendwie alles einfach nur, es geht ja um die andere Person. Und dann kommt natürlich die Kassenfrage und so weiter. Wie gehe ich damit um?
Also wer bezahlt das sozusagen? Was habe ich dann eigentlich?
Ja. Ne?
So, ja. Also natürlich, also man könnte das zum Beispiel, wenn man das jetzt verschlüsseln müsste, in einer Diagnose würde man das als eine akute Belastungsreaktion Diagnose stellen können beispielsweise, weil es ist ja auch eine akute Belastungssituation durch diese schwierige Situation zum Beispiel zu Hause. Also das wäre schon eine Diagnose, mit der man auch in eine Psychotherapie gehen kann und die dann auch von der Kasse bezahlt wird. Es kann aber durchaus sein, dass man auch über die Erkrankung des anderen selber krank wird. Das haben wir ja gar nicht mal so selten, dass jemand irgendwann depressiv wird, weil er die Suchterkrankung des Ehemannes, der Ehefrau kaum noch ertragen kann. Ja, ich habe Haus und Hof verspielt, ich fühle mich verzweifelt, ich bin depressiv. Das kann ja durchaus passieren. Oder dass man Ängste hat oder irgendwie auch bedroht sich fühlt von Dingen, die da passieren. Also das ist auf jeden Fall möglich, in einer Psychotherapie so unterzubringen, dass das die Kasse übernimmt und dass es auch eine ernstzunehmende Problematik ist.
Wir haben jetzt viel über Depressionen und Angst und Sucht geredet und auch Zwänge. Aber wie ist das denn mit Traumapatienten? Weil da ist ja noch diese ganze Idee von, ich trigger die Person, ich löse da irgendwas aus. Wie geht man als Angehöriger damit um?
Genau, die Traumapatienten, die haben ja auch bestimmte Kriterien, nach denen man das Trauma ja auch unter anderem diagnostiziert. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber es sind unter anderem, dass die Leute zum Beispiel Albträume haben, dass sie so Flashbacks haben, also plötzlich das Gefühl haben, in eine Situation zu geraten, die sie an das alte Trauma erinnert, die so überaufmerksam und ängstlich durch die Welt gehen, so das Gefühl, so schreckhaft sind. Und natürlich kann es dann sein, dass man so als beschützendes Angehörigenumfeld versucht, denjenigen dann so ein bisschen in Warte zu packen. Also der darf da nicht lang gehen, weil da könnte er ja vielleicht getriggert werden und wir dürfen da, was weiß ich, was nicht machen, laut sein oder irgendwelche Wege gehen, weil das vermeiden diejenigen dann, das erinnert dann an eine alte Geschichte. Das kann man natürlich ein bisschen berücksichtigen, aber das sollte eben auch da wieder nicht so sein, dass man den ganzen Alltag nach der Traumapatientenbedürfnissen gestaltet und dass man relativ frühzeitig denjenigen ermuntert, da dran zu gehen. Vielleicht nochmal für die Angehörigen, es ist nicht so, dass man in einer Traumabehandlung nochmal durch das ganze tiefe Tal geht und permanent retraumatisiert wird, sondern man geht das sehr behutsam Schritt für Schritt an, sodass das dem Patienten auch zuzumuten ist, sich diesen alten Wunden, sag ich mal, zu stellen. Und ist es sehr angstbesetzt, oft für die Traumapatienten da dran zu gehen, aber gar nicht so nötig. Also eine Traumabehandlung ist nicht so schrecklich, wie die Leute sich das vorstellen. Und das nochmal für die Angehörigen, also auch da ermuntern, sich professionelle Hilfe zu holen.
Okay, dann zum Schluss vielleicht noch, was wäre denn so eine wichtigste Botschaft, die man den Angehörigen mit auf den Weg geben kann? So, dann, die haben sich jetzt den Podcast angehört. Womit geht man jetzt vielleicht zu seinem Partner, seiner Partnerin?
Also die wichtigste Botschaft ist für mich immer Selbstfürsorge. Das heißt, erst, es soll egoistisch klingen und es ist auch so gemeint, ich muss immer erstmal mich gut versorgen, an meine Bedürfnisse denken, damit ich dann genug Kraft und Energie habe, um meine ganzen Belastungen im Alltag und auch um meine Angehörigen sozusagen zu supporten. Und das ist oft was dann nicht gemacht wird. Also dass Angehörige das vergessen und vor lauter Caring und Fürsorge ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Das darf nicht passieren, weil dann bricht man irgendwann zusammen, dann ist man gar keine Hilfe mehr für den anderen. Deswegen ist Selbstfürsorge wichtig. Also kümmern Sie sich erst um sich und dann wohlwollend um die anderen.
Alles klar, ich merk's mir, danke sehr.
Schön.
Okay, dann, wir haben ja immer am Ende gerne eine Studio- und oder einen Buchtipp. Haben Sie uns da was mitgebracht?
Buchtipp.
Genau, also als Buchtipp habe ich zwei Bücher. Und zwar einmal von dem Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Die haben ein Buch herausgegeben, das heißt Wahnsinnig nah. Und da werden alle psychischen Erkrankungen so kurz beschrieben und auch der Umgang damit. Das fand ich sehr schön. Und der zweite Buchtipp ist, das heißt Irreverständlich, Menschen mit psychischen Erkrankungen wirksam unterstützen, von Matthias Hammer und Irmgard Plössl. Das wurde im Psychiatrieverlag verlegt.
Alles klar, wunderbar. Und eine Studie haben Sie auch?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Die Studie, die ist im Thieme Verlag erschienen und heißt Angehörige von pathologischen Glücksspielern und Alkoholabhängigen, Vergleich von Belastungen und Coping-Strategien. Das ist eine Ergebnisse der BPAS-Studie. Und das ist von Bischoff et al. Und ist 2017 erschienen. Und das fand ich eine sehr interessante Studie, in der man einfach sieht, wie belastet Angehörige sind und ist nochmal so ganz informativ, vielleicht auch für die professionellen Zuhörer.
Wunderbar, alles klar, vielen Dank. Und dann ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was können Sie uns denn über sich selbst erzählen?
Persönliche Frage.
Genau, ja, also ich habe in letzter Zeit, ich habe nicht so gut gekocht, haben mir zumindest meine Kinder gesagt, das fand ich jetzt gar nicht schön, aber ja, also es wurde behauptet, ich könne nicht gut kochen, daraufhin habe ich 2 Kochkurse besucht, das hat total Spaß gemacht, aber ich habe festgestellt, dass eine Gans auch ein ganz schön großes und nicht in meinen Ofen passen würde, aber ansonsten kann ich jetzt das ein oder andere kochen.
Wunderbar, das ist doch schön, vielen, vielen Dank.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.